Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Auch heute wieder mit Thorsten Seutz.
Hallo.
Mit Roman Weifenbach.
Hallo.
Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Und wir reden heute mal ein bisschen über das Geld oder genau genommen, wie das Geld im Vertrag eigentlich so drin steht. Wir wollen uns mal Bauverträge anschauen, Verträge nach der VOBB. Und da ist ja der klassische Vertrag der, dass man ein Leistungsverzeichnis hat und die einzelnen Leistungen in diesem Verzeichnis einzeln sich bepreisen lässt. Und am Ende gibt es dann eine Gesamtrechnung, die eben auch von den Mengen und Massen abhängig ist, die am Ende auch tatsächlich verbaut wurden und umgesetzt wurden. Man hat da immer eine gewisse Unsicherheit. Man weiß ja nicht so genau, wie hoch dann der Preis am Ende wirklich ausfällt. Um diese Unsicherheit zu nehmen, hat die VOBB ein Instrument, das in der Praxis jetzt gar nicht so wahnsinnig oft vorkommt, das allerdings durchaus Vorteile haben kann, nämlich das Instrument des Pauschalpreises. Man findet das Ganze in § 2 Absatz 7 der VOBB. Da steht, ist als Vergütung der Leistung eine Pauschalsumme vereinbart, so bleibt die Vergütung unverändert. Und dann kommen noch ein paar Sätze und geben noch ein paar Detailinformationen. Ja, vielleicht erstmal die ganz pauschale Frage zum Pauschalpreis. Ist es wirklich so einfach? Also eine Pauschale, ich schreibe da drunter 50 Millionen und das war's dann. Oder gibt es da doch ein paar Details, die man sich vielleicht auch bei der Pauschale merken sollte? Thorsten.
Ja, wenn man es sich ganz leicht macht, könnte man schon sagen, es ist eigentlich wirklich einfacher. Es hat natürlich Tücken, weil wenn es so einfach wäre und für alle Seiten nur von Vorteilen, dann würde man es nur so machen. Aber eine Pauschale macht das Leben zunächst mal in der Abwicklung dann schon sehr, sehr einfach. Denn der größte Vorteil von Pauschalen ist, dass man sich das mühsame, detaillierte Abrechnen spart auf beiden Seiten. Also wer Bauverträge schon mal abgerechnet hat, der weiß, Aufmaße machen, festzustellen, welche Leistung ist denn genau erbracht. Und da reden wir jetzt nicht drüber, Fenster zu zählen, sondern dann vielleicht auch wirklich mit dem Meterstab oder mit dem Maßband loszulaufen und irgendwelche Flächen Zentimeter genau nachzumessen, irgendwelche Gewichte zu nehmen von Erdhaufen oder Ähnliches. Da ist man teilweise sehr stark am Rechnen. Das ist kompliziert, das kostet Zeit, das ist mühsam. Und wenn man eine Pauschale hat, kann man sich all das sparen. Jetzt kommt die tolle Frage, warum spart man sich's nicht immer? Naja, weil die Pauschale halt am Ende des Tages ja vielleicht auch ein bisschen ungerecht ist oder ich würde es mal anders formulieren, auch eine kleine Wette ist auf das, was kommt. Weil bei der Pauschale gehe ich grundsätzlich mal von den Mengen aus, die ausgeschrieben sind und darauf macht der Auftragnehmer ein Angebot. Und wenn die echten Mengen sich jetzt halt ändern, ein bisschen mehr werden, ein bisschen weniger werden, dann bleibt die Pauschalsumme, wie du es gerade so schön gesagt hast, grundsätzlich gleich. Und das bedeutet, wenn ich mich am Anfang vertan habe bei der Erwartungshaltung, wie viel denn an Leistung nötig wird, dann zahle ich entweder drauf als Auftraggeber, weil ich mehr zahle, als ich bekomme, oder ich zahle vielleicht sogar als Auftragnehmer drauf, weil ich mehr bringen muss, als ich jemals erwartet habe und am Ende mache ich nicht nur keinen Gewinn, sondern ich verliere sogar noch Geld. Das heißt, ich wette auch auf die Beständigkeit der Angaben bei Vertragsschluss. Und das ist natürlich für beide Seiten auch ein gewisses Risiko. Und ja, ob man sich den Vorteil der Arbeitserleichterung mit diesem Risiko einkaufen will, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also deswegen vielleicht die kurze Antwort drauf. Es hat Vorteile, aber es ist halt auch mit Risiken versehen. Und das ist der Grund, warum es nicht so einfach kommt. Aber vielleicht zum Einstieg dann nochmal ein paar Gedanken, was ein Pauschalvertrag eigentlich überhaupt sein kann. Es gibt ja auch verschiedene Varianten, du hast gerade schön gesagt. Eigentlich haben wir den Einheitspreisvertrag, der die Grundlage der VOB an sich bildet. Wir haben auch noch den § 2 Absatz 2, der dann genau erklärt, dass eben eigentlich nach Einheitspreisen abgerechnet wird mit tatsächlich ausgeführten Mengen, eben genau wie gerade beschrieben mit Aufmaß. Und da steht dann ganz lapidar in Klammern so ein kleiner Zusatz da, dass eben zum Beispiel bei Pauschalsummen das Ganze nicht gilt, nämlich dann, wenn andere Berechnungsarten vereinbart wurden. Also man kann sowas machen, aber es ist nach der VOBB eben der Ausnahmefall, der dann im 2.7er, dem uns dann später nochmal ein bisschen genauer anschauen, auch detailliert geregelt ist. Der klassische Fall der Pauschalsumme ist das, was ich gerade beschrieben habe. Ich gebe einfach nur eine Summe vor. Wir detaillieren nichts weiter. Der Auftraggeber sagt, ich möchte irgendwas haben. Und der Auftragnehmer sagt, okay, mache ich für Betrag X. Das ist etwas, was Privatpersonen bei Handwerkern durchaus gerne mal machen, um dann eben ja idealerweise nicht die Sorge zu haben, dass später alles viel teurer wird.
Das wäre dann Stichwort Globalpauschalpreis, oder? Wenn man es so sehen würde. Also ich bestelle ein Reihenhaus und hätte dafür gerne einen Preis benannt bekommen. Und für den Preis kriege ich es dann.
Genau, das ist der Begriff, unter dem wir es laufen lassen, der Globalpauschalvertrag. Und eine Abgrenzung, die es noch gibt, damit der Begriff nicht ganz allein steht, wäre dann noch der Detailpauschalvertrag. Sagen wir eher etwas Selteneres, gibt es aber auch. Da mache ich einen LV wie mit im Einheitspreisvertrag. Der Auftragnehmer setzt sogar Einheitspreise ein, aber die werden anders als beim Einheitspreisvertrag dann eben nicht der verbindliche Kern, der dann später abgerechnet wird, sondern die Summe, die sich im Angebot aufgrund dieser Einheitspreise ergibt, die wird dann pauschaliert. Und diese Pauschale ist dann das Maß für die weitere Abwicklung. Jetzt kann man im ersten Blick sagen, ja, wo ist denn da der Unterschied? Ich habe halt noch eine Berechnungsgrundlage. Aber da ist dann wieder die Frage im Detail, wenn sich später doch was ändert, dann ist das halt auch ein gewisser Vorteil. In den meisten Fällen, wenn man zumindest ein paar Kalkulationsgrundlagen hat, mit denen man später vielleicht arbeiten kann. Also deswegen, es gibt auch verschiedene Varianten. Aber ich glaube, wir sollten jetzt erstmal beim Globalpauschalvertrag bleiben, weil an dem kann man alles schön erklären.
Also nochmal zum Verständnis, jetzt muss ich dann doch nochmal gleich in den Detailpauschalvertrag, weil mir begegnen die Pauschalverträge nie. Du hast ein paar Fälle, Thorsten, darum gleich nochmal die Frage an dich, wie kann ich mir das dann vorstellen? Wie steht der Globalpauschalvertrag? Wie sieht dort eine Leistungsbeschreibung aus? Ist das dann wirklich letztlich ein Leistungsprogramm, funktional beschrieben, mit nur engeren Spielräumen? Oder kann ich mir das genauso tief ausgeplant vorstellen, wie dass ich auch eine LV erstellen könnte mit Positionen und dann einfach nur, ich sag mal, die Positionsmengen weglasse und sage, so viel wie nötig, jetzt mal ganz, ganz salopp gesprochen. Und für den Detailpauschalvertrag, habe ich dich da richtig verstanden, dass ich da ganz normale Leistungsverzeichnisse mit ganz normalen Positionen habe, die auch Vordersätze haben, wo ein Einheitspreis angeboten wird, aber es wird nicht der Einheitspreisvertragsbestandteil, sondern ich sag mal die Abschnittssumme.
Genau, also das hast du komplett richtig verstanden. Um deine erste Frage zu beantworten, es ist beides möglich. Also ich kann natürlich in LV ganz klassisch mit Positionen ausarbeiten und am Schluss kommt einer und sagt, ich lese mir das alles durch, ich trage aber keine Einheitspreise ein, ich gebe dir einfach eine gesamte Pauschalsumme ab. Ist ein Modell, das ich persönlich, können wir da gleich nochmal drüber sprechen, nicht so ideal finde, vor allem für den Auftraggeber. Weil in dem Modell ist es dann das Problem, wenn im LV Lücken sind, dann müssen die natürlich später wieder geschlossen werden, aber diese Lücken gehen dann zulasten des Auftraggebers, der ein ungenaues LV rausgegeben hat. Aber um dann diese Lücken zu bepreisen, richtig zu füllen, fehlen mir dann halt Anhaltspunkte aus der Kalkulation des Bieters, der mir einfach nur einen Gesamtpreis hinschmeißt. Möglich ist sowas aber. Da ist es dann eben schöner, wenn ich schon ein LV mache, dass ich, genau wie wir es jetzt gerade gesagt haben, dann eben auch einzelne Einheitspreise habe, mit denen ich später arbeiten kann. Ich sage jetzt mal ähnlich wie eine Urkalkulation oder eine Kalkulationsgrundlage. Aber sinnvoll ist es meines Erachtens, wenn ich dann schon auf den Globalpauschalvertrag gehe und einfach nur sage, es gibt eine Summe X und die, wie die hergeleitet ist, ist mir völlig wurscht als Auftraggeber. Ich nehme die einfach. Dann ist es besser, wenn der Auftraggeber aus meiner Sicht auch komplett funktional beschreibt. Das heißt, die Leistung in dem Kern beschreibt, wie er sie haben will und dem Auftragnehmer dann eben auch die, ja, in gewissem Maß die Planung überlässt, die Ausplanung des Ganzen überlässt und der kann dann sagen, zu welchem Preis er es macht. Ist im Prinzip ja bei jedem Bauträgervertrag, den jemand beim privaten Häuschen macht, nichts anderes. Da gibt es zwar dann auch eine detaillierte oder mehr oder weniger detaillierte Baubeschreibung, aber das Ausfüllen der Inhalte obliegt dann trotzdem meistens den Bauträgern und dort macht man es ja genau in dieser Methode. Und ja, hat dann den Nachteil für den Besteller, dass er nicht so ganz genau weiß, was er am Ende kriegt, hat aber auch den Vorteil, dass das, was am Ende rauskommt, insgesamt funktionieren muss und sollte irgendwas vergessen sein oder alles, was notwendig ist, damit es halt insgesamt funktioniert, muss dann auch der Auftragnehmer, der diesen Pauschalpreis angeboten hat, letztlich mitliefern, damit insgesamt was Funktionierendes kommt. Also ich persönlich, kann man vielleicht auch anders sehen, aber ich persönlich halte die Kombination global Pauschalvertrag verbunden mit funktionaler Ausschreibung persönlich für viel sinnvoller.
Jetzt klingt das irgendwie alles recht verlockend, weil man könnte jetzt meinen, das ist dann so ein All-Inclusive-Paket. Also man hat einmal einen Preis genannt bekommen, den zahlt man dann auch Und dann kann im Prinzip passieren, was möchte, dann ändert sich vielleicht mal was, dann gibt es vielleicht noch irgendwelche weiteren Notwendigkeiten, die man nicht im Blick hatte. Man zahlt aber immer den gleichen Preis. Und das ist eine Vorstellung, die in der Praxis relativ oft vorkommt, die aber tatsächlich widerlegt wird durch die Regelungen der VOBB. Vielleicht sollten wir, bevor wir zu diesen Regelungen kommen, die im Grunde sehr viel gemeinsam haben mit dem klassischen Einheitspreisvertrag, wo es eben um geänderte oder zusätzliche Leistungen geht, vielleicht sollten wir noch einen Schritt kurz zurückgehen und noch schauen, was kann sich denn noch tun, um den Preis am Ende doch anpassen zu müssen. Und da muss man einfach nur in der Ziffer 1, die ich vorhin schon vorgelesen habe, weiterlesen, nämlich in den Satz 2 hineinschauen. Da steht nämlich drin, weicht jedoch die ausgeführte Leistung von der vertraglich vorgesehenen Leistung so erheblich ab, dass ein Festhalten an der Pauschalsumme nicht zumutbar ist, dann Verweis auf § 313 BGB, so ist auf Verlangen ein Ausgleich unter Berücksichtigung der Mehr- oder Minderkosten zu gewähren. Also hier hat man schon zum ersten Mal so eine kleine Tür, die ich aufmachen kann, wo ich dann sage, naja, also dann steige ich doch mal raus aus der Pauschale und hätte gern eine Veränderung des Gesamtpreises. Das ist was, was aber wahrscheinlich in der Praxis jetzt nicht ganz so oft vorkommt, Thorsten, oder ist diese Grenze der Unzumutbarkeit doch sehr schnell erreicht in so einem Vertrag?
Nee, ganz im Gegenteil, die ist wahnsinnig hoch. Und ich, Roman hat es ja schon gesagt, ich habe beruflich häufiger mit Pauschalverträgen zu tun und ich habe es, glaube ich, noch nie erlebt, dass wir diese Grenze ziehen mussten. Also vielleicht ein bisschen um auszuholen, der 313, das ist die sogenannte Störung der Geschäftsgrundlage. Das ist ein Hilfsmittel des BGB, um völlig aus dem Ruder gelaufene Verträge dann doch wieder irgendwie in Bahnen zu führen. Also wenn der Vertrag sich so entwickelt, dass eine Partei völlig benachteiligt würde auf eine Art und Weise, wie sie nicht damit rechnen konnte, dann kann da korrigiert werden. Also man merkt schon, das ist so eine Regelung, die wirklich härteste Härtefälle noch abdecken soll. Und man sagt jetzt ganz pauschal, jetzt bitte nicht auf den Betrag festnageln, aber grundsätzlich sind so Härtefälle dann gegeben, wenn wir eine Schwelle von etwa 20% der Kosten erreichen, sprich der Gesamtvertrag wird 20% teurer, als er eigentlich wert ist. Also andersrum, er wird der Aufwand für den Auftragnehmer wird 20% höher als das, was er letztlich als Vergütung bekommt. Das heißt, er verliert dort richtig Geld. Dann kann man über diese Schwelle sprechen, dass man überhaupt in den 313 reinkommt. Rechtsfolge wäre dann aber auch noch, dass dieser Schaden, der da entsteht oder dieser Verlust, der entsteht, dann erst noch gequotelt wird mit einer Aufgreifschwelle für den Betroffenen und. Also das heißt auch nicht, dass man das Geld dann komplett erhält, aber dann würde man überhaupt über eine Vertragsanpassung reden. Und 20% bezogen auf den Gesamtpreis des Gesamtvertrages. Und wir reden jetzt aber an der Stelle darüber, dass sich Massen verändern in einzelnen Positionen. Und man muss sich jetzt mal überlegen, wenn ich einen großen Bauvertrag habe, gehen wir vom Einheitspreisvertrag aus, da haben wir hunderte von Positionen auf hunderten von Seiten. Und jetzt müsste sich da irgendwas massemäßig so stark verändern, dass sich der Gesamtpreis der gesamten Leistung um 20% ändert. Das kann ich mir realistisch ja fast nur in einer Konstellation wirklich vorstellen. Das sind Brückenbauwerke aus Stahl, bei denen der Stahlpreis dann eben das durchschlagende Mittel schlechthin ist. Und wenn wir dann Zeiten haben, in denen der Preis eben extrem schwankt beim Stahl, dann kann sowas vielleicht mal in irgendeiner Form sich auswirken, dass eben durch diesen extremen Stahlanteil dann auch eine Massenmehrung kombiniert wahrscheinlich mit einer Preissteigerung irgendwie extrem durchschlägt. Aber es sind jetzt theoretische Überlegungen. Ich meine, wenn es bei der Stahlbrücke funktioniert, kann es natürlich auch beim Stahlgewerk, also beim Schlosser, wenn der dann alleine nur seine Stahlsachen macht, vielleicht auch passieren. Also je kleiner das Gewerk, desto mehr hat vielleicht dann auch eine Position Einfluss, aber es ist unwahrscheinlich. Also lange Rede, kurzer Sinn, sowas kommt eigentlich selten vor, weil der § 2 Absatz 7 Nummer 1 ist das Gegenstück zum 2 Absatz 3. Der sagt also, Massenänderungen, die ja sonst im normalen Vertrag mit der 10%-Grenze und mit neuen Preisen versehen sind, das machen wir beim Pauschalvertrag alles nicht. Dort ist uns die Masse egal, es bleibt der Preis, und zwar der Gesamtpreis, nicht nur der Einheitspreis, einfach gleich und wir passen nicht an und da passiert selten was, aber das Korrektiv wäre für Notfall da.
Aber Thorsten, dass ich dich richtig verstanden habe, diese 20% Aufgreifensschwelle, um in den 2 Absatz 7 zu kommen oder eventuell anpassen zu müssen, gilt nur für das vertraglich vereinbarte Bausoll, sprich nicht für Nachträge. Ich bekomme keine Nachträge geschenkt oder irgendwas in der Richtung und kann, wenn ich jetzt sage, alles läuft glatt, das dann noch abschöpfen, indem ich sage, naja gut, jetzt hat ja alles funktioniert von den Massen, dann lasse ich jetzt einfach noch 2 Räume mehr bauen.
Ja, ganz richtig. Also ich habe es bisher noch gar nicht so deutlich angesprochen, aber das ist genau der springende Punkt, warum der Pauschalvertrag, und ich glaube, das ist das, wo Andreas ja auch von Beginn an ein bisschen hin wollte, der Pauschalvertrag ist eben nicht das Allheilmittel, weil wenn ich in den Vertrag eingreife, dann gilt genau diese 20%-Grenze nicht. Also ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, ich möchte einfach 15% mehr, Preis bleibt gleich, aber ich habe die Aufgreifschwelle nicht erreicht. Also ich kann jetzt dadurch nicht einseitig den Vertrag für mich besser gestalten. Das leuchtet eigentlich jedem, glaube ich, sofort ein. Und dass es so ist, lässt sich auch am Gesetz festmachen. Dort allerdings leider juristisch ein bisschen versteckt. Wir haben nämlich die Nummer 2 und ich lese die mal kurz vor. Die lautet, die Regelungen der Absätze 4, 5 und 6 gelten auch bei Vereinbarung einer Pauschalsumme. So, das klingt jetzt erst einmal ganz unspektakulär. Da steht nur, das, was vorhin da stand, gilt hier auch. Aber speziell die Absätze 5 und 6, das sind die Regelungen, wenn ich Leistungen ändere oder zusätzliche Leistungen bestelle, dass ich dafür zahlen muss. Und die Kernbotschaft dieser Ziffer ist, wenn du im Pauschalvertrag ins Bausoll eingreifst, weil du was anders haben möchtest oder weil du was Zusätzliches haben möchtest, dann bekommt der Auftragnehmer für diese Änderung oder für diese Ergänzung auch Geld, soweit das bei ihm Mehrkosten auslöst. Und das ist das Entscheidende. Also wenn du in den Bauvertrag eingreifst, Bausoll änderst, musst du dafür auch zahlen. Und deswegen gelten die 20%, wie du es gerade schön gesagt hast, Roman, nur für den Fall, dass Massen sich ändern, weil man sich halt einfach irgendwie in der Erwartungshaltung verschätzt hat. Aber da darf keiner für dieses Thema eingegriffen haben.
Ich habe ja vor einigen Jahren selbst öfter auch mit Pauschalverträgen zu tun gehabt und meine Erfahrung war tatsächlich die, am Ende streitet man genauso. Also da gibt es dann genauso Diskussionen, welche Leistungen wurden von wem noch zusätzlich bestellt, was hat wer angeordnet, was war am Ende doch nur ein Mengenrisiko, das sich realisiert hat und den Pauschalpreis gerade eben nicht ändert. Also ich kann jetzt nicht aus meiner Erfahrung heraus behaupten, dass Pauschalpreisverträge irgendwie praktischer oder einfacher zu handeln sind. Aber vielleicht hatte ich auch die falschen Verträge oder die falschen Vertragspartner. Ich weiß nicht, wie du es siehst, Thorsten. Würdest du sagen, man kann sich damit einiges an Ärger ersparen, wenn man eine Pauschalsumme vereinbart?
Ich würde sagen, Ärger ersparen ist vielleicht der falsche Ausdruck. Man hat den Ärger in anderer Form an anderer Stelle. Also das ist, glaube ich, auch so eine Botschaft des Bauens. Und man muss ja auch mal ehrlich sagen, viele Streitpunkte, die man bekommt, resultieren ja gerade daraus, dass es Planungsfehler gibt, dass nachträglich justiert wird, dass sich Nutzer was Neues wünschen. Der gestörte Bauablauf. Also wenn irgendwas passiert, was in der Planung so nicht vorgesehen war oder die Planung selber falsch war, dann habe ich ein Problem auf der Baustelle und das ist das, was zu Streitigkeiten führt. Und dafür ist es zunächst mal völlig egal, ob ich eine Pauschalsumme oder Einheitspreise vereinbart habe. Dann wird halt gestritten, wie ich auf diese Änderung reagiere. Wenn ich jetzt das ganz klassische Modell, das ich vorhin ein bisschen angepriesen habe, machen würde, was wir auch selten tun, eine komplett funktionale Ausschreibung mit einer Pauschalsumme. Also ich sage als Auftraggeber, machen wir was Einfaches, ich möchte einfach ein Parkhaus. Hab dafür ein Grundstück, sag, das ist das Grundstück, da soll ein Parkhaus hin und in das Parkhaus müssen 500 Autos reinpassen. Und dann verlasse ich die Baustelle und komme nach 2 Jahren wieder und gucke mir das fertige Parkhaus an. Dann kann das mit einer Pauschalsumme sicher funktionieren, aber wenn ich als Auftraggeber begleitend immer daneben stehe und mir alle 3 Wochen was Neues einfällt, dass ich jetzt das noch brauche und das andere noch brauche, dann werde ich mit der Pauschalsumme auch nicht glücklich werden. Also wenn ich es schaffe, meinen Bedarf kurz und knapp funktional zu beschreiben und dann auch bereit bin, mit dem zu leben, was am Ende rauskommt. Denn es wird dann wahrscheinlich nicht genau so sein, wie ich es mir in meinen Träumen vorstelle. Denn ich habe es funktional beschrieben und der Auftragnehmer wird dann halt im Zweifel auch die preiswerteste Variante dessen finden, was meinen Bedarf gerade so deckt. So funktioniert das Geschäft. Und wenn ich damit leben kann, dann wird die Pauschalsumme, glaube ich, gut funktionieren. Aber ich glaube, die wenigsten Auftraggeber finden sich in der Beschreibung gerade wieder, die ich gerade skizziert habe.
Das heißt aber, wenn ich das jetzt mal richtig verstehe, das Problem des Streits ist nicht die Abrechnung. Das Problem des Streits ist in der Regel, dass der Auftraggeber während der Bauzeit am Bausoll, ich sag mal untechnisch, ein bisschen herumdoktert. Entweder weil er es in Frage stellt oder weil er es ganz konkret auch ändert, aus guten Gründen. Oder weil er es nachjustieren muss, weil es mangelhaft oder nicht so präzise war, wie er sich's vorgestellt hat. Das ist doch eigentlich die Kernursache. Und da hilft auch der Pauschalpreis nicht. Das haben wir beim Einheitspreisvertrag wie beim Pauschalpreisvertrag. Die Nachträge machen die Baustelle teurer. Da fällt mir es lustigerweise von einer bekannten, oder nicht bekannt im öffentlichen Sinne, sondern mir bekannten Bauingenieurin ein, die hat für einen großen Konzern den Wohnungsbestand eine Zeit lang betreut. Und die hat in solchen Situationen fassungslos gesagt, was macht ihr nur, wenn bei uns irgendetwas während der Bauzeit am Bedarf sich ändert, dann ignorieren wir das, wir bauen fertig und wenn es die Änderung so wichtig ist, dann bauen wir nach Abnahme um.
Ja, also man sieht schon, Pauschalpreis kann durchaus Gründe haben, kann sich in einzelnen Fällen auch durchaus lohnen, aber es gilt wie überall eine gut geplante Baumaßnahme, die vor allen Dingen auch dann während der Bauphase unverändert bleiben sollte in ihren Anforderungen, die ist das A und O. Die kann ich mit einem Einheitspreisvertrag am Ende gut abschließen, aber auch mit einer Pauschale. Ich glaube, da stimmt ihr mir beide am Ende zu. Ja, dann war es das für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast@bau-vergabe-recht.de oder per WhatsApp-Sprachnachricht an 089 21 555 882. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns auch über eine positive Bewertung in Ihrer Podcast-App. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis bald.
Bis bald.